Und gestern war ich bei einer Diskussionsrunde, da ging es auch um Gewalt gegen Frauen. Und da wurden die Teilnehmerinnen in einer großen Gruppe aufgefordert, dass jede mal aufsteht, die schon mal einen Übergriff erlebt hat. Und alle sind aufgestanden. Und dann das wurde gefragt, dass alle aufstehen sollen, die sich für ihren Körper schämen. Und alle weiblich gelesenen Menschen im Raum sind aufgestanden.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus. Und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Wie kann die Gesellschaft ein sicherer Ort für Frauen werden? Wer diese Woche durch die sozialen Medien scrollt, die Nachrichten hört oder einfach nur mit Menschen spricht, merkt, das Thema Gewalt gegen Frauen ist überall. Und leider ist das kein Gefühl, sondern eine Realität, die sich in sehr harten Zahlen zeigt. Weltweit wird im Schnitt alle 10 Minuten eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. In Deutschland waren im Jahr 2024 über 135.000 Frauen von Partnerschaftsgewalt betroffen. Das heißt, alle 4 Minuten erlebt hier eine Frau körperliche oder psychische Gewalt durch den Menschen, mit dem sie zusammenlebt oder einmal zusammengelebt hat. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, diskutieren wir das, als wäre das ein entferntes Problem, etwas, das die anderen betrifft. Dabei sitzt dieser Gesprächsbedarf mitten in unserer Gesellschaft, in unseren Beziehungen, in unseren Erzählungen über Liebe, Nähe, Männlichkeit und Macht. Mit meinem heutigen Gast will ich genau darüber sprechen. Nike Wessel. Nike ist Kulturwissenschaftlerin und Aktivistin. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit Fragen von Konsens, gegen Gewalt, mit Aufklärung und mit dem, wie wir miteinander umgehen. Sie arbeitet in Workshops, schreibt, hält Vorträge, berät Clubs und Institutionen und versucht genau an den Stellen zu wirken, an denen wir als Gesellschaft oft wegschauen. Wir sprechen darüber, warum diese Zahlen steigen, ob sie wirklich steigen oder ob wir einfach genauer hinschauen, warum so viele Mythen über Beziehungen und Sexualität bis heute Folgen haben und wie wir Wege finden, liebevoller, klarer und sicherer miteinander zu leben. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dieser Stelle möchte ich für diese Folge ein Disclaimer aussprechen. Bitte hört aufmerksam zu und dann widmet euch dem Gespräch mit Nike. In dieser Folge sprechen wir ausführlich über Gewalt gegen Frauen, Partnerschaftsgewalt, sexualisierte Gewalt und über gesellschaftliche Strukturen, die solche Dynamiken begünstigen. Das Gespräch enthält persönliche Einschätzungen, Erfahrungen und kulturwissenschaftliche Perspektiven. Die genannten Statistiken und Beispiele beziehen sich auf öffentlich zugängliche Daten, auf Berichterstattung sowie auf internationale Schätzungen, etwa der WHO oder des BKA. Einzelne Fallbeispiele werden aus der Medienberichterstattung heraus diskutiert. Sie stellen keine Vorverurteilung dar und ersetzen keine juristische Bewertung. Wir sprechen außerdem über verschiedene Formen von Gewalt, körperliche, psychische, strukturelle und kulturelle. Diese Begriffe werden in der Folge bewusst weit gefasst und beziehen sich nicht ausschließlich auf strafrechtlich relevante Taten. Uns ist wichtig zu betonen, nicht jede Erfahrung von Gewalt verläuft gleich. Nicht jede Betroffene kann oder muss weitermachen und niemand schuldet Heilung oder Optimismus. Wenn Sie selbst betroffen sind oder jemanden kennen, der von Gewalt betroffen ist, finden Sie Hilfe unter anderem bei Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 0800 0116 016, Hilfeportal Gewalt gegen Frauen hilfetelefon.de oder in akuten Situationen bitte 110 wählen, die Polizei. Bitte hört diese Folge in einem sicheren Rahmen, manche Passagen können belastend sein.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 26. November 2025 um 16.30 Uhr.
Wer die sozialen Medien gerade öffnet, wer Nachrichten hört, wer im Internet sich bewegt, wird sehr viele Meldungen und Mitteilungen bekommen von großen öffentlichen Medien, von zahlreichen PolitikerInnen zum Thema Gewalt gegen Frauen. Subjektiv ist es so, dass diese Gewalt gegen Frauen steigt und die Zahlen belegen das auch. Was für Zahlen haben wir da gerade?
Also es gibt verschiedene Zahlen. Also einmal international gibt es die sehr erschreckende Zahl, dass alle 10 Minuten eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird, was natürlich sehr, sehr hoch ist weltweit. Und auch generell, dass Frauen in Konflikten natürlich die Ersten sind, die leiden, genauso wie Kinder. Das heißt, weltweit ist es eine extrem hohe Zahl der Femizide, also der Morde an Frauen oder auch Gewalttaten an Frauen. Und in Deutschland heißt es, 2024 waren in Deutschland über 135.000 Frauen von Partnerschaftsgewalt betroffen. Das sind knapp alle 4 Minuten. Also alle 4 Minuten passiert es und die meisten Taten bleiben zwar immer noch unangezeigt, aber es gibt immer mehr Statistiken auch. Und ich glaube, dass das auch ein Teil dessen ist, warum die Diskussion uns auf jeden Fall auch noch größer erscheint, dass einmal mehr angezeigt wird und auch, dass eben mehr Statistiken überhaupt angefangen und in verschiedensten Art und Weisen auch erstellt werden.
Wird mehr angezeigt, weil eben durch solche Wochen, Themenwochen, Tage, also wie nennt man das? Ist ja kein Gedenktag. Für
Welttag gegen Gewalt gegen Frauen.
Genau.
Und den gibt es schon sehr lange. Also den gibt es schon seit Ende der 60er Jahre, wo es auch zu ganz schlimmen Überfällen gekommen ist. Und von daher gibt es diesen Tag schon sehr lange. Aber anscheinend hat sich doch jetzt eine Gesellschaft oder sagen wir mal bei uns in Westeuropa und auch in Amerika gibt es eben immer mehr Diskussionen auch zu dem Thema.
Ist das ein Erfolg, dass es immer diese Diskussionen gibt, aber ist es nicht auch gleichzeitig ein Misserfolg, wenn man bedenkt, dass diese Zahlen ja steigen? Oder ist eben, dass die Zahlen steigen, weil mehr angezeigt wird, dann wiederum so ein, wie nennt man das, ein trauriger Erfolg, dass es eben mehr verbalisiert wird, mehr darüber diskutiert wird?
Vielleicht ist es traurig, dass es seit den 60er Jahren immer noch so ein Riesenthema ist und anscheinend nicht weniger zu sein scheint. Von daher ist es wahrscheinlich eher ein Misserfolg. Und auf der anderen Seite haben Diskussionen wie MeToo, also wo beginnt überhaupt erst übergriffiges Verhalten, dann auch hier so Fälle wie der Fall von Gina Lofink in Deutschland, also auch so, in welchen Bereichen kann es alles zu Übergriffen kommen? Wie geht auch Partnergewalt oder was ist das alles? Und jetzt natürlich auch sowas wie in Frankreich, der schreckliche Fall von der Frau, die jahrelang von ihrem Mann missbraucht und dabei gefilmt wurde, dass natürlich auch Diskussionen weitergehen und dass deshalb auch es mehr darüber gesprochen und mehr Sichtbarkeit einfach geschaffen wird, was ich gut finde.
Worin siehst du die Gründe, dass wir 2025 immer noch diese Debatten führen, dass es so scheint, als haben wir hier ein grundsätzliches Problem mit Männlichkeit und dem Verhalten gegenüber Frauen und dieses Problem nicht überwunden scheint, sondern noch genauso dramatisch weiterführt. Alle 10 Minuten, alle 4 Minuten, jeden zweiten Tag in Deutschland stirbt eine Frau. Woran liegt das?
Ich glaube, dass es eben nicht nur darum geht zu sagen, ah, da war ein Fall, wie schrecklich, weil dann sind wir so ein bisschen wie sonntagsabends beim Tatort, dass ich jeden Sonntag mir anschauen kann, wie meistens eine junge Frau tot im Wald liegt und dann wird ermittelt und alle sind sehr betroffen, sondern ich glaube fest daran, dass wir einen Kulturwandel brauchen, der weg von dieser sogenannten Rape Culture hin zu einer Konsenskultur geht, also eben ein Kulturwandel für jede Geschlechter, für alles, für Männer und Frauen, dass sich eben so eine Basis auch ändert, wie wir uns überhaupt begegnen und miteinander umgehen, dass es gar nicht erst zu so großer Gewalt kommt.
Wie macht man das? Wie macht man so einen Kulturwandel, den ja nun wirklich sehr, sehr viele Menschen erwarten und wollen und hoffen, dass er stattfindet?
Ich glaube, das Erste, was man vielleicht machen kann, ist mal bei sich zu gucken, wo man selber noch tief drin steckt. Und ich kann es nur für mich sagen, ich bin aufgewachsen mit Romeo und Julia und dem attraktiven Leonardo DiCaprio und Filmen wie Love Actually zum Beispiel, den ich total toll fand, alle möglichen romantischen Komödien. Und da habe ich mir einfach stundenlang, ob es jetzt Sex and the City oder andere war, angesehen, dass es darum geht, ein Mann erobert eine Frau. Und das tut er durch verschiedene Dinge, durch Geschenke, aber eben auch durch, was man heute sagen würde, übergriffiges Verhalten. Also der Chef verführt seine Praktikantin und verfolgt sie. Oder der Lord heiratet sein 14-jähriges Mündel. Oder die Prinzessin wird im Schlaf geküsst von einem Typen, den sie noch nie gesehen hat. Also wir wachsen auf mit Mythen, die sogenannt romantisch sind und die aber eigentlich im Kern kapitalistisch und patriarchal sind. Und das ist für alle schädlich. Das ist beim Dating schädlich, was ich für Ideen habe, was Männer alles oder männlich gelesene Personen alles für mich tun sollen. Aber es ist eben auch in der Beziehungskonsequenz oft sehr schädlich, wenn ich das Gefühl habe, die Frau gehört mir zum Beispiel durch die Ehe, dann kommt es zu absoluten Wahnsinnstaten und überhaupt die Idee, dass ich danach meine Partnerin oder Ex-Partnerin misshandle oder ermorde, ist ja schon ziemlich verrückt, wenn ich die vorher geliebt habe und geheiratet habe, mit ihr Kinder habe und danach denke ich, jetzt hat sie kein Recht mehr zu leben. Da merkt man ja schon, dass die Kultur an sich es bedarf, dass wir da mal ein bisschen hingucken, wo wir alle auch Teil davon sind. Also wenn wir uns eine weiße Hochzeit vorstellen und monogames Beziehungsleben, wo man immer wieder einsteigt. Also ich glaube, wir könnten mit unseren eigenen Beziehungen anfangen, aber eben auch nicht nur bei uns, sondern es geht auch ganz klar darum, dass wir andere Gesetze brauchen und dass da die Gesetzeslage und auch die Art und Weise, wie Polizei und Gerichte heutzutage vorgehen, weit von in Ordnung oder gerecht sind. Also zum Beispiel allein danach immer zu schauen, dass in Deutschland vor allen Dingen nach der Schuld der Opfer gesucht wird, dass nach dem Verhalten des Opfers gefragt wird und nicht es vor allen Dingen vorrangig um das Bestrafen des Täters geht. Da geht quasi das Problem auch politisch und bei den Juristen falsch los.
Das ist ja eigentlich in jeder dieser Debatte. Also man hat ja jetzt, glaube Konstantin Wecker ist das Aktuelle, wo man das bespricht, dass wenn du die Kommentarspalten liest, das Gefühl hast, dass eben der Täter das junge Mädchen ist. Die ist ja selber schuld. Ist ja dann so ein Satz, der sehr häufig in diesen Kommentarspalten gemacht wird. Woran liegt es, dass Menschen dann Konstantin Wecker verteidigen in dem Moment? Dass ein erwachsener Mann von 60 Jahren mit einer 14, 15, 16-jährigen Frau, Mädchen eine Beziehung eingeht. Woran liegt es, dass dann jetzt Konstantin Wecker immer noch verteidigt wird?
Ich glaube, wir müssen eben diesen großartigen Satz, die Scham muss die Seiten wechseln, das wirklich verinnerlichen und sagen, dass wir nicht danach fragen, was hatte die Person an, war sie nüchtern oder nicht, ist sie mit ihm mitgegangen, war sie vielleicht mit ihm zusammen, sondern die Fragen sind eigentlich irrelevant dafür, dass jemand was tut, was nicht in Ordnung ist. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir noch so ein, auch juristisch eher wie bei Vertragsrecht vorgehen und sowas, so ein Gefühl haben von, sie geht irgendeine Art von Vertrag ein, weil sie mit ihm in der Bar geht und noch rumknutscht oder mitgeht und den kann man dann nachher nicht mehr brechen, sondern es geht eigentlich um Strafrecht, dass man sagt, jemand tut etwas, was die andere Person nicht möchte und hat auch danach nicht und hat kein klares Ja gehört und dadurch liegt die gesamte Schuld und Strafe bei der Person, die handelt und Gewalt ausübt. Und wie alle Dinge müssen wir das auch einfach lernen und üben und eben uns abgewöhnen, überhaupt danach zu fragen. Also ich habe einen ganz schrecklichen Fall aus Berlin, gibt es eine großartige ARD-Doku gerade drüber, über ein junges Mädchen, was wirklich grauenvolle Dinge erlebt hat und wo die Justiz bis heute das Handy des Täters nicht ausgewertet hat, weil es technisch nicht möglich ist, sich die drei Videos von der Tat auf dem Telefon anzusehen. Und in dem Ganzen wurde immer wieder gefragt, was hat eigentlich dieses Mädchen gemacht? Ich habe das einem Freund erzählt und der hat gesagt, naja, aber sie war ja auch betrunken. Und das ist quasi das, was wir uns abgewöhnen müssen. Es ist vollkommen egal, was das Opfer macht, welche Handlungen tut der Täter. Ich frage auch nicht, was hat die Deutsche Bank alles Böses gemacht, wenn ich nachher einen Bankautomaten überfalle. Da kann man wahrscheinlich auch nach vielen Fehlern bei der Deutschen Bank suchen. Sondern das, was ich tue, wenn ich eine Bank überfalle, das ist der Fehler und das gehört bestraft.
Wir müssen uns das abgewöhnen, aber was kann man denn zum Beispiel in Schulen machen? Also was kann man der nächsten Generation beibringen, dass die sich das erst gar nicht aneignen? Ich meine, zu sagen, guck nicht mehr Romeo und Julia, beziehungsweise guck es kritisch.
Doch, vielleicht. Ich habe es sehr gemocht. Ich habe es auch sehr geliebt. Ja. Genau, also zum Beispiel sexuelle und gesundheitliche Aufklärung in Schulen legt einfach auch eine Basis, dass nicht so viel Angst und Missverständnisse entstehen. Dass man entspannt miteinander umgeht, dass Kinder das Gefühl haben, ich darf Sachen fragen, ich muss nicht alles verstecken, ich muss mich nicht schämen, ich muss mich weder schämen, wenn ich ein Bedürfnis habe nach Nähe, nach Berührung, noch muss ich mich für meinen Körper schämen und ich muss mich auch nicht schämen, wenn ich irgendwo Stopp sage. Also schon ganz früh zu üben, wo sind meine Grenzen, auch körperlich und das von allen Personen. Also ich weiß, bei uns in der Kita haben die Kita-Erzieherin die Kinder nach dem Einverständnis gefragt, ob sie umziehen dürfen, was natürlich ziemlich irre ist, wenn man einen Kita-Alltag mit 20 kleinen Kindern hat. Aber dieses, ich heb dich jetzt hoch und ziehe dich aus, verankert bei den kleinsten Menschen schon, ich darf auch Nein sagen und ich darf auch sagen, das fühlt sich jetzt nicht richtig an für mich. Und diese Art der Bildung ist, glaube ich, ein Start, mit dem wir loslegen können.
Im Rahmen meiner Arbeit habe ich in den letzten Jahren sehr oft die Rolle der Frau in verschiedensten Gesellschaften betrachtet, diskutiert und auch Kämpferinnen begleitet, dass es besser wird. Und dadurch, dass ich diese sehr privilegierte und aber auch, ich würde fast sagen, einzigartige Möglichkeit habe, wirklich von Nord- bis Südamerika, bis von Asien bis zum afrikanischen Kontinent, diese ganzen verschiedenen Leben im Nahen Osten auch zu beobachten, es sieht scheiße aus, wenn ich ehrlich bin. Die Welt wird wieder eine schlechtere für Frauen, habe ich das Gefühl. Wenn du dir die autokratischen Systeme in Nordamerika anguckst, in Europa, wenn du die Situation dir auf dem afrikanischen Kontinent im Nahen Osten anguckst, mit einer, in Asien, in Japan, mit einer extrem konservativen Premierministerin, wirft uns das, was gerade weltweit passiert, zurück? Oder ist das nicht mehr zerstörbar, was wir schon erreicht haben? Was meinst du?
Thilo, ich bin immer Optimistin. Ich bin immer dagegen, sich von der Angst irgendwie noch mehr zurückdrängen zu lassen. Ich bin immer dafür, dass man sich für was Liebevolles und Gutes entscheidet und das auch überall sieht. Ohne jetzt Gewalt übersehen zu wollen, habe ich den Eindruck, dass ich auch überall ganz tolle Bewegungen sehe und dass ich schon auch das Gefühl habe oder immer daran glauben will, zwei Schritte vor und einen zurück. Und dass wir vielleicht auch viel mehr von den Sachen erzählen sollten, die gut sind. Und eine Hysterie von, es gibt eine Vergewaltigung im Grunewald, da ist eine Medienberichterstattung, die völlig wahnsinnig wird. Und danach gibt es aber keine Verurteilung der Täter. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man Handlungen und Strukturen wirklich verändert und einfach auch mal mehr Sachen erzählt, die richtig gut und vernünftig laufen. Und dann haben, glaube ich, auch alle wieder Vorbilder, wie eigentlich Beziehung, Liebe, Sexualität heute im besten Fall funktionieren können.
Hast du ein Vorbild?
Ich habe ganz, ganz großartige Erfahrungen. Also sowas wie Workshops zum Beispiel, in denen man lernt, seinen Körper zu spüren, mit anderen zu reden, was man sich wirklich gerade wünscht, auch sich selbst zu begreifen als jemand, der nicht, wie man das manchmal in Dating-Apps sieht, 10 Kästchen abhakt, was man alles, wer man alles ist und was man alles möchte, sondern in meinem Erleben ändert sich das total, kann sich das auch innerhalb einer Situation ändern, aber da geht's ums Fühlen, ums Spüren, ums wirklich Dasein und auch den Wunsch zu haben, sich mit anderen zu verbinden und auch die Magie zuzulassen, wenn ich mit echten Menschen in einem Raum bin und auch das Herz aufzumachen und miteinander was erleben zu dürfen. Da entsteht in meinem, was ich bisher gesehen habe, kaum Gewalt und ganz, ganz viel Verbindung, was auch wieder Kraft geben kann, dann in der U8 zu sitzen und irgendwo auch mal einzugreifen, wenn was schief läuft.
Wie transportiert man die Erfahrung, die du gesammelt hast in deinem Bildungsweg zu dem, wo du heute bist, auf große Teile der Gesellschaft? Weil das, was du beschreibst, klingt sehr zeitintensiv, das klingt, dass man sozusagen sich bewusst dafür entscheidet, ich möchte jetzt an meinem gesellschaftlichen Bild zu Mann und Frau arbeiten. Ich habe das Gefühl, nicht viele Menschen haben dafür Zeit. Ohne dir den sozusagen, so wie kriegen wir das hin, dass wir sagen, ey, nehmt euch Zeit dafür, das ist so wichtig, das Miteinander zu studieren und zu verstehen.
Aber was sollte wichtiger sein, als Liebe und miteinander umgehen zu wollen? Also ich glaube, wenn man einen Menschen fragt, was er sich wirklich wünscht, dann ist es, gesehen zu werden und berührt zu werden und auch die Fähigkeit zu haben, mit anderen das zu erleben. Und deshalb glaube ich, das kostet gar nicht Zeit, sondern es kostet vielleicht sowas, dass man eine Angst überwindet. Und dann sind es eher ganz kleine Übungen und das kann ich auch mit einer Freundin machen. Wie umarme ich zum Beispiel einen anderen Menschen zur Begrüßung, dass ich zum Beispiel oben der Herzraum richtig begegnet, also dass man sich einander wirklich nahe kommt, wenn man sich sieht oder dass man sich in die Augen schaut, wenn man miteinander spricht, dass man vielleicht ein bisschen weniger im Instagram versinkt, sondern ein bisschen mehr nochmal übt, wie kann ich zuhören, wie probiere ich auch zu hören, was der andere sagt. Also das sind alles keine Sachen, die Zeit kosten, sondern eher alles, was uns zurückbringt zu dem, was wir uns alle wünschen.
Einen friedlichen Umgang miteinander.
Friedlichen
oder ungefährlichen. Also, dass du keine Angst haben musst, wenn du deinem Partner oder deiner Partnerin, also in einem Verhältnis, dass du keine Angst hast, wenn du dich in einem Verhältnis befindest oder wenn du eine Beziehung eingehst, dass du als Frau dich fürchten müsstest, wenn du der Statistik eigentlich glaubst, also wenn du der Statistik folgst. Das ist ja eigentlich, wenn ich diese Statistik, die du am Anfang des Gesprächs, wenn ich die verinnerliche als Frau, dann würde ich auf gar keinen Fall eine Beziehung eingehen.
Viele gehen Beziehungen ein, um sich zu schützen. Und das ist eigentlich das Verrückte, dass eben nicht die Gefahr dort lauert, dass jemand aus dem Gebüsch springt und mich überfällt, sondern dass das wahrscheinlich eher der Partner ist. Von daher ist es ein scheinbarer Schutz. Ich glaube, dass es immer eine Entscheidung ist, sich auch gegen Angst, also sich gegen die Angst zu wenden und dann zu gucken, wo hat man bestimmte Anteile, nicht, dass ein Opfer schuld ist. Also es geht überhaupt nicht darum zu sagen, wo hat ein Opfer den Anteil daran, dass es zum Beispiel zu einer Vergewaltigung gekommen ist, sondern eher, wo habe ich vielleicht bei jemand anders mal weggeguckt, wo habe ich zum Beispiel jetzt, mir hat gestern ein Freund erzählt, dass er, wenn seine Ehefrau vor ihm die Treppe hochgeht, ihr manchmal aus Witz zwischen die Beine fasst und sie mag das nicht. Und dann habe ich, bin jetzt wirklich niemand die andere belehrt, aber da habe ich dann einfach nochmal ihm nur die Rückmeldung gegeben, dass ich das für übergriffig halte. Und dann sagt er, ja, aber ist doch meine Frau, die kenne ich ja seit 20 Jahren. Also dieses, wenn zwei Menschen sich begegnen, dass sie nicht einmal Einverständnis zu irgendwas geben und dann läuft es für immer durch, sondern das wird immer wieder abgefragt und es wird von beiden Seiten eingefordert, dass ich immer wieder wirklich da bin und beim anderen frage, was eigentlich jetzt gerade passt und was nicht passt. Also so ongoing consent. Und ich glaube, dass das was ist, was man dann auch in allen Bereichen anwenden kann und was einem total viel Möglichkeiten gibt, miteinander auch zu wachsen.
Wie sieht denn die Arbeit aus, die du leistest, neben diesem Gespräch, was wir gerade hier führen, zum Beispiel in dieser Woche? Was hast du alles diese Woche gemacht, um aufzuklären?
Also ich habe einen Artikel geschrieben darüber, dass ich habe eine ganz tolle Freundin und die macht so Awareness in Clubs. Und die habe ich kennengelernt, weil sie nachts darauf achtet, dass Leute zum Beispiel jetzt hier in Berlin in einem Club, in dem man eben auch sexpositive Erlebnisse haben kann. Und die achtet darauf, dass das in einem halbwegs sicheren Rahmen vor sich geht. Und so habe ich sie kennengelernt. Und dann hat sie mir von ihren Missbraucherfahrungen erzählt, die sehr vielfältig waren und auch sehr schlimm. Und da fand ich das so ein tolles Beispiel, dass jemand, und das finde ich eine zentrale Geschichte, die auch zu erzählen, jemand erlebt einen absolut schrecklichen Übergriff und Missbrauch oder sogar mehrfach und kann danach aber weitermachen. Also auch nicht die Geschichte zu erzählen, dass man auch gerade als Mädchen oder Frau danach beschädigt, kaputt, nicht in der Lage ist, weiterzuleben. Das gibt den Tätern auch viel zu viel Macht in meinem Erleben. Und nicht, weil ich irgendeine Missbrauchsgeschichte nicht ernst nehmen will oder Schmerz und Trauma nicht total sehe, sondern um eben die Macht, die eine Person über die andere hat, auch nicht zu groß werden zu lassen. Darüber habe ich einen Artikel geschrieben und einfach auch um Mut zu machen, dass man manchmal auch aus Dingen, wenn man davon anderen auch erzählt, eben auch Gesellschaft verändern kann. Dann war ich in Berlin bei einem Frauenhaus, wo ja gerade 400 Menschen oder Frauen und Kinder suchen Schutz vor Gewalt und die kriegen keine Plätze, weil der Berliner Senat die ganzen Frauenhäuser schließt. Mhm. Also auch ganz praktisch zu sagen, wir müssen gar nicht so eine große Debatte bei Instagram führen und alle sagen, es ist total blöd, dass es so viel Gewalt gibt, Daumen runter, sondern wir brauchen Gelder für Frauenhäuser, wir brauchen andere Gesetze, besseren Schutz und wir brauchen eine bessere Verteilung zwischen Frauen und Männern, was Geld angeht. Dass über sowas auch gesprochen wird, fand ich bei diesem Frauenhaustermin super wichtig. Und gestern war ich bei einer Diskussionsrunde, da ging es auch gegen Gewalt gegen Frauen. Und da wurden die Teilnehmerinnen in einer großen Gruppe aufgefordert, dass jede mal aufsteht, die schon mal einen Übergriff erlebt hat. Und alle sind aufgestanden. Und dann das wurde gefragt, dass alle aufstehen sollen, die sich für ihren Körper schämen. Und alle weiblich gelesenen Menschen im Raum sind aufgestanden. Und so ging das die ganze Zeit weiter, was ich auch wichtig fand, einfach, dass man auch miteinander nochmal über Sachen spricht, die sehr in uns verankert sind und die auch dazu führen, dass man manchmal Gewalt noch mehr zulässt, weil man seine Grenzen zum Beispiel nicht gut benennen und spüren kann, weil man das gar nicht geübt hat als Kind und weil man auch schon so viel erlebt hat zum Beispiel. Aber die andere Geschichte zu erzählen ist auch extrem wichtig. Also wie kann ich weitermachen? Wie kann ich andere darauf hinweisen, mit denen reden, Awareness und Consent-Kultur mit anderen zu sprechen und sich gemeinsam darin zu üben und nicht nur eine Mauer zwischen Männern und Frauen aufzumachen? Einmal denke ich nicht so binär und zum anderen glaube ich, dass das auch dann letztlich niemandem hilft.
Wie verhindern wir diese Mauer? Dass sie größer wird, größer wird, größer wird, dass aus dieser Mauer auf Seiten der Männer dann so eine Ablehnung und Hass entsteht?
Ich glaube, einmal, dass man schöne Erlebnisse fördert, dass man auch tolle Sachen erlebt, dass man Sexualität auch positiv erlebt und auch positiv erzählt und lebendig und kreativ sieht, was da alles dazugehört. Das kann ein erotisches Essen sein, das kann wunderschöne Love Language, wie man dem anderen ins Ohr flüstert und was Tolles erfährt. Das kann eine Ölmassage sein, indem man mit verbundenen Augen mit jemandem was erlebt. Also Sexualität auch weiter zu fassen und nicht nur dieses penetrative Bild, wenn das passiert, ist das und das, sondern viel, viel größer und weiter das zu erleben, positiv zu besetzen und auch miteinander einfach gut sprechen zu üben in diesen Fällen. Und dafür gibt es ganz tolle Beispiele, wo man das alles ausprobieren kann.
Wo würdest du sagen, in welchen Räumen fühlen sich Frauen im 21. Jahrhundert noch sicher?
Ich fühle mich überall sicher.
Und du fühlst dich überall sicher?
Ja, aber auch, weil ich eine Sicherheit in mir drin habe. Und das ist was, was mir auch niemand nehmen kann. Ich sage das jetzt nicht für jede Opfer von grauenvoller Gewalt. Ich kann das für niemanden, für andere Menschen sagen. Aber ich würde erstmal sagen, dass wir eine Sicherheit auch betonen sollten und davon ausgehen, ohne Gewalt zu verschleiern oder zu sagen, es gibt sie nicht, schafft auch erstmal ein Milieu der Sicherheit. Weil wir sind nicht ständig gefährdet. So, das ist auch, ich glaube, dass das auch so nicht wahr ist und dass das auch zum Teil zu einem Machterhalt von Männern dazugehört, das die ganze Zeit zu erzählen. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, dass man eine Vorstellung hat, dass sowas wie das Jungfernhäutchen, Jungfräulichkeit bei der Frau gibt. Und wenn das dann einmal genommen wird, dann ist beschädigt, beschädigte Ware, lauter so irrwitzige, patriarchale Vorstellungen. Das sind die Mythen, glaube ich, die uns im Kern auch krank machen, weil dadurch eben Mauern größer werden, Angst größer wird. Und deshalb würde ich sagen...
Glaubst du, dass man das schafft, dass man diese patriarchalen Mythen, dass man das Patriarchat, das ist ja eine ganz laute Forderung, das Patriarchat abzuschaffen, ist das möglich?
Ich glaube, es fühlt sich gut an, wenn es nicht so stark da ist. Und die Erfahrungen machen Frauen wie Männer. Also jeder, der schon mal auf einem richtig schönen Festival war und ganz viel Zuneigung, Liebe, schöne Musik, Nähe gespürt hat, hat wahrscheinlich weniger Bedürfnis danach, irgendwen anders zu unterdrücken. Also ich glaube, da liegt so viel Kraft drin, für alle sich nicht in diesen starren Strukturen zu bewegen. Weil wir sehen es ja bei einer monogamen Beziehung, die Idee von seriellem Monogam. Ich suche, ich date, ich mache mich auf die Suche, dann finde ich die Person. Die ist es dann. Diese eine Person soll alles für mich sein. Dann steige ich auf die Rolltreppe, auf die Beziehungsrolltreppe. Das heißt, wir fahren miteinander gen Himmel ins Glück und irgendwo gibt es dann die ersten Brüche und die Person ist dann doch nicht so genial und erfüllt doch nicht alles für mich. Und dann steigt sie aus oder er oder wie auch immer sie miteinander leben. Und das ist dann der große Bruch und dann kann ich mit der Person nie wieder reden. Dann nehme ich der anderen die Kinder weg oder das Haus oder beschimpfe sie oder sage, das ist der schlimmste Mensch der Welt. Und dann steige ich wieder in die nächste Rolltreppe und fahre wieder hoch zum Glück. Und dann klappt es statistisch, jede vierte Beziehung wird getrennt. Ich glaube, 2/3 der Ehen werden geschieden. Also wir hängen einem Prinzip an, von dem wir sehen, dass es nicht funktioniert, dass die Menschen seriell monogam probieren zu leben, aber dass da eigentlich ein Riesenproblem drinsteckt. Und ich glaube, es lohnt sich, das einfach mal anzuschauen und auch mit der Realität zu überprüfen.
Wie gehst du damit um, dass die Politik nicht nur weltweit, das hatte ich ja erwähnt, sondern auch in Deutschland konservativer wird? Wo merkt man die Schwierigkeit, dass das, was erkämpft wurde, wieder zurückgeht? Also durch welche Gremien gibt es so Politiker? Also eine CDU ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie progressiv, ja, ein progressives Beziehungsbild verkörpert. Unser Bundeskanzler ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er der modernste aller Männer ist.
Ja, das, dem kann ich nur zustimmen. Wo man es halt total sieht, ist, was Geld angeht. Und ich glaube, das sind auch die großen Sachen. Wir müssen gucken, wie sehen die Gesetze aus? Wo geht das Geld hin? Wer hat den Besitz? Das sind die Hauptsachen, nach denen es sich lohnt zu fragen. Und zum Beispiel, wenn ich Antigewaltprogramme streiche, wenn ich Frauenhäuser schließe, wenn ich...
Verstehst du das? Ich verstehe, das ist so, weil das ist ja so naheliegend, dass man das braucht, eine Gesellschaft. Das ist ja wie eine Feuerwehr streichen.
Ja,
also das verstehe ich überhaupt nicht.
Genau, und dafür baut man Zäune und baut Waffen. Nee, ich verstehe es nicht. Ich habe auch die Regierung nicht gewählt. Ich kann es nicht verstehen. Weil
aber
ich
ist
auch
das
weiß,
zum Beispiel so Frauenhass? Ist das einfach so internalisierter, dass man sagt, Frauenhäuser brauchen wir nicht? So, das, wir nehmen das Geld lieber für irgendwie die A100, die verlängern wir jetzt bis zur Warschauer Straße. Was steckt dahinter? Es ist wirklich, das ist für mich das größte Rätsel, dass du sagst, so, das ist wirklich, wie ich eben gerade sagte, Feuerwehr streichen, Krankenhaus zumachen, du brauchst ja diese Räume, um Menschen, um Frauen zu schützen. Und wie kann man die einfach streichen?
naja, Frauen schützt man da ja schon am letzten Punkt der Kette, weil die ja schon dann Gewalt erlebt haben und schon quasi auf der Flucht sind. So. Und man müsste ja viel früher auch ansetzen, was Prävention angeht, was bezahlbaren Wohnraum angeht, dass sie einfach ausziehen kann, wenn man sich streitet. So. Dass das nicht möglich ist heute auch schon bei vielen Paaren, die sich in meinem Freundeskreis trennen, die noch zusammenleben, obwohl sie sich nicht mehr verstehen. Ich lebe noch mit meinem Ex-Mann zusammen und verstehe mich gut mit ihm. Also es kann auch schön sein, wenn man sich nicht ganz trennt, aber dass man wenigstens die Wahl hat, ist total wichtig. Ich kann es nicht verstehen, wie man die Gelder an der falschen Stelle kürzt. Ich glaube, die Frage ist ja immer, dass auch ein konservativer Mensch ist ja auch für Sicherheit und für Schutz, nur dass er es anders oder sie anders definieren, dass man dann sagt, dass zum Beispiel ein konservatives Ehebild für Schutz sorgt, weil da drin auch eine Art von Schutz gegeben ist. Ich glaube, es ist ja nur, dass man es anders definiert. Ich glaube, das Wichtige ist nochmal zu gucken, wem nützt was. Und gerade sehen wir eben, dass es vor allen Dingen Milliardären, die Männer sind, nützt und dass man sich das vielleicht einfach nicht mehr so lange bieten lässt, im besten Fall.
Glaubst du, sie werden Erfolg haben, diese Milliardäre, die westlichen Gesellschaften so zu schwächen, dass es kein Aufbegehren mehr geben kann?
Ich glaube nicht, Thilo. Ich glaube ganz fest daran,
ich habe einfach zu viele schlechte Dinge gesehen und erlebt, dass ich bin so ein bisschen pessimistischer geworden, was die Welt betrifft, in den letzten Jahren, um ehrlich zu sein. Ich bin auch mit einem großen Optimismus an diese Welt herangetreten und habe gesagt, so, es wird diese Zeit des Friedens geben, es wird diese Zeit der Verständigung, wir sind ja so intelligent, wir sind ja so gebildet, wir werden immer schlauer und der Zugang zu Bildung wird immer einfacher für so viele Menschen, das muss sich ja irgendwann auszahlen, aber so die letzten Jahre haben so das Gefühl, wir haben diese Möglichkeiten, aber wir nutzen sie nicht. Es ist so mein ganz subjektiver Blick auf diese Welt.
Ich glaube, es gibt ja kein Wir. Einige nutzen es ja. Also so, ich glaube, dass es auch 100.000 tolle Beispiele von Menschen da draußen gibt. Also auch in dem Frauenhaus, wer da alles arbeitet und auch wie man sieht, wie sich auch Menschen ändern können. Ich habe viel auch mit Menschen mit Fluchterfahrung gearbeitet und was da Leute durchgemacht haben und danach trotzdem noch schönen, einen glücklichen Alltag haben können, das gibt mir ganz, ganz viel Hoffnung. Und auch, dass es so
diese Geschichten geben mir auch Hoffnung. Das gibt mir auch Kraft zu sehen, der Mensch ist so resilient, er schafft das Leben. Aber was mich dann traurig macht, ist das, was du mir im Vorgespräch, oder traurig ist das falsche Wort, irgendwie so erzürnt. Du erzählst mir im Vorgespräch, als wir über künstliche Intelligenzen uns unterhalten haben, dass eben, wenn du Informationen zu Abtreibungen in künstlichen Intelligenzen suchst, wird es zensiert. Und das meine ich mit Zugang zu Bildung. Und dann ist es aber wieder, wird es so patriarchal in diesem Fall.
Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, die ist 70 und seit 40 Jahren Frauenrechtlerin und die hat gesagt, es wird besser. Es gibt immer zwei Schritte vor, einen Schritt zurück und wir müssen dranbleiben und müssen auch Dinge verändern. Paragraph 218 ist seit 40 Jahren nicht abgeschafft worden. Das heißt, wir müssen gar nicht zur KI gucken. Auch bei uns ändert sich das Abtreibungsrecht nicht. Das heißt, die Themen sind da und sollten sich und müssen sich ändern. Ich bin nicht blauäugig, was wichtige Geschichten oder wichtige Veränderungen in der Politik angeht. Aber ich glaube, dass Angsterzählungen auch lähmen und nicht weiterhelfen.
Tut mir auch leid.
Genau, und dass das auch nicht, dann ist eine Angsterzählung ist dann eben auch kein Schutz, sondern es ist eben nur eine Angsterzählung. Und Schutz ist was anderes. Schutz ist für mich, Selbstbewusstsein zu stärken, Körpergefühl zu stärken und für alle zu erklären, dass Gefühle zu fühlen, wahrzunehmen und die im Körper auch da sein zu können und dann nicht sofort zu explodieren und dem nächsten Fahrradfahrer irgendwie anzubrüllen oder auf die Motorhaube zu hauen. Also sich allein im Straßenverkehr ein bisschen zu regulieren und nicht sofort mordbereit mit der Mistgabel im ICE zu sitzen, weil man zu spät zu einem Meeting kommt. So. Also sich selber auch wieder ein bisschen zu regulieren, wie gut es uns eigentlich geht und nicht die ganze Zeit in so einer Angstbubble durch die Gegend zu laufen und immer das wird alles schlimm und alles schlimm und eigentlich stehe ich in Prenzlauer Berg in einer wunderschön renovierten Gegend und die Kastanien haben ihre Blätter und es ist einfach eigentlich ein total schöner Herbsttag, wo mir nichts passiert ist. Die Angst lähmt uns. Es ist wichtig zu sehen, wo sind reale Probleme, wo müssen wir andere Parteien wählen und auf die Straße gehen, wenn es einen Rechtsruck gibt. Und wo sollten wir liebevoll mit unserem Umfeld umgehen und vielleicht mal in der U8 den Obdachlosen nicht nur genervt angucken, sondern fragen, wie es ihm geht oder was man machen kann oder ein bisschen zu schauen, wo ich mein Geld ausgebe, ob ich es auch im Jeff Bezos jetzt im Weihnachtsverkehr, Weihnachtskaufrausch doch wieder bei Amazon reinschmeiße und danach sage, alle Milliardäre sind fies. So. Also so eine Mischung. Große politische Dinge ändern und im Kleinen zu gucken, dass man friedlich und liebevoll bleibt, glaube ich.
Bist du eine Aktivistin?
Ich war schon zu Schulzeiten, war ich schon in der Partei und viele, viele Jahre Politik gemacht und mache das jetzt im Kleinen, in meinen Bereichen auch immer. Also ich bin ein sehr politischer Mensch und mische mich auch ein. Aber ich habe selber für meine Psyche auch praktisch eine Pause von der Parteienpolitik gebraucht, weil das, wenn man zu nah dran ist, es auch einem nicht einfacher macht, die Parteien zu wählen. Das ist meine Erfahrung. Und das liegt auch daran, dass da Strukturen sind, wo es eben weniger um Fühlen und um freundlichen Kompromiss und wirkliches Weitermachen geht, als eben auch viel um Ego. So, aber genau.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte nochmal auf Patreon hinweisen. Am Sonnabend kommt ja unsere Buchclub-Folge mit Coco und Luca zum Thema Monstergott, dem Roman, den wir alle gelesen haben im Buchclub und aber auch natürlich die Mitglieder hier dieses Buchclubs hinter den Mikrofonen. Und es wird bei Patreon eine natürlich extra Content dazu geben. Außerdem wird es im Dezember eine ganze Sonderserie geben, die ich gemeinsam mit Martin Lautwein mache. Wozu, verraten wir noch nicht, aber glaubt mir, es wird richtig gut. Und sonst gibt es, glaube ich, diese Woche nichts extra für die Patreons. Nur wieder Montag die Folge mit Martin Lautwein über was in der Welt passiert ist. Und die ständige Weiterentwicklung dieses Formats, anderer Formate. Und ich kann euch jetzt schon mal versprechen, nächstes Jahr wird tatsächlich sehr viel passieren. Sehr viel Journalismus wird euch zugänglich gemacht für diejenigen, die 3, 5 oder 9 Euro bezahlen und damit diesen Podcast finanzieren. Und wir sind, glaube ich, wenn man das abzieht, was ich theoretisch verdienen würde für diesen Podcast, was die Redaktion theoretisch für diesen Podcast verdienen würde, sind wir bald break-even. Also wenn man sozusagen keine Person dafür bezahlt, dass wir, nee, also Leo bezahlen wir ja davon, wisst ihr schon. Vielen Dank. Ihr seid toll. Wenn die Welt so grausam ist und der Kampf so beschwerlich, wie bleibt man dann glücklich in diesem Kampf, den du ja kämpfst? Und ich habe das Gefühl in dem Gespräch mit dir, dass du so in dir ruhend bist in diesem Kampf. Und da auch so eine, ich spüre auch so eine gewisse, nö, das wird schon. Wie erhält man sich das? Obwohl du ja sogar jahrelang in der Parteienpolitik gearbeitet hast, obwohl du jetzt weitermachst. Wie schaffst du das? Nicht so wütend zu werden.
Ich glaube, dass man immer wieder darin übt, verliebt zu sein ins Leben. Also ich war mal bei einem zauberhaften Flirtkurs und da ging es darum, jeden Tag zu flirten. Also der Kassiererin ein Kompliment für ihren Pulli zu machen oder jemandem ein warmes Lächeln zuzuwerfen, obwohl man in Berlin-Kreuzberg am Görli wohnt, so, wo man manchmal auch wirklich interessante Dinge sieht. Ich glaube, dieses mit kleinen Dingen auch die eigene Moral und die eigene Freundlichkeit aufrechtzuerhalten, hilft auch so einer Verrohung im Inneren und so einer Angst, noch mehr Nährboden zu geben.
Ja. Befürchtest du, dass man dir den Vorwurf machen könnte, das ist viel zu zart? Also insbesondere, wenn gerade es so Entwicklungen gibt, wie zum Beispiel Female Rage, was ja...
Was total Sinn macht. Also ich glaube, dass zum Beispiel Wut bei Frauen ein absolut sinnvolles Gefühl ist. Ich bin nicht gegen Wut oder gegen Widerstand. Ich bin dafür, dass man Gefühle richtig fühlt, adressiert und auch ausdrückt. Nur das hat nichts mit Gewalt zu tun oder mit Pessimismus oder mit Angst. Mhm.
Hast du das Gefühl, dass du angegriffen werden könntest für diesen freundlichen Blick auf die Welt, den du hast?
Also, als ich meinen Podcast begonnen habe, Sex in Berlin, den haben wir aus Umgrund, ging der nachts online oder ich bin früh morgens aufgewacht, es war noch vor 6 und ich habe das Handy angemacht und die erste Nachricht war, also wir haben eine Podcast-Folge Sex in Berlin Teil 1 hochgeladen und die erste Nachricht war, ich bringe dich um, vergewaltige deine Kinder und wie kannst du über Sex reden? Und da habe ich mich dann schon gefragt, hui, das geht ja quasi, das war mein erster Hörer. Da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, wie ich damit jetzt genau umgehen will, also auch mit so einer Rückmeldung, dass man vielleicht doch 2025 als Frau nicht über Sexualität reden darf, anscheinend. Und dann habe ich aber auch gedacht,
das, wie du diese Nachricht, also die würde, wenn ich so eine Nachricht bekommen würde, würde es mich so erschüttern. Und so, wie kommt dieser Mensch darauf? Woher nimmt er sich das Recht?
Das kann ich nicht beantworten für diesen Menschen. Das ist ja seins. Also was ist, es ist absolut abwegig. Und ich habe das auch ehrlicherweise, also es ist nicht so, dass ich für Untätigkeit plädiere, sondern ich habe das sofort auch angezeigt. Das kann man ja so online auch anzeigen, weil auch digitale Gewalt gehört angezeigt so. Aber dann gebe ich das auch ab an die Person und gehe nicht in die Spirale rein, weil ich den auch nicht kenne. Ich habe das auch bei dem Menschen nicht ausgelöst. So, das ist anders, als wenn ich mit meinem Partner streite. Dann raufe ich mir auch die Haare und weiß auch nicht weiter. Aber bei jemandem, den ich nicht kenne, der mich nicht liebt, dem steht auch nicht zu, dass er meinen Seelenfrieden so stört. Würde ich hoffen. Würde ich sagen.
Weil du diesen ersten Kommentar zu deinem Podcast erwähnt hast, ich wollte mit dir tatsächlich auch über digitale Räume reden und wie sich die Gewalt dort auch zeigt. Und die vorletzte Ausgabe zum Beispiel des Journalist, das ist ein Magazin, wenn man beim DJV-Mitglied ist, kriegt man jeden Monat so ein Journalistenmagazin, da ist Aminata Belli vorne drauf und sie, da geht es um diesen Hass, der ihr entgegenschlägt, auch als Frau, aber auch als schwarze Frau. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich diese Gewalt, diese patriarchale Gewalt im Internet zur Realität?
Ich glaube, wir kennen es alle. Wenn wir zum Beispiel mal Customer Support haben, irgendwas wird mir nicht geliefert. Sagen wir mal, ich bestelle jetzt nicht bei Amazon, aber möglicherweise habe ich es schon mal gemacht. Und wird was nicht geliefert. Und dann fängt man an, sich zu beschweren. Es ist ja so viel leichter, wenn ich nur fiese E-Mails schreibe oder eben Deutsche Bahn ist verspätet und ich schreibe schreckliche Nachrichten, wie schrecklich das jetzt alles ist. Es ist, wirkt irgendwie einfacher im Netz natürlich. Ich bin alleine zu Hause und wie wir das ja auch, du nimmst jetzt einen Podcast auf, das heißt, du nimmst durch ein Mikrofon hier auf und das Ganze wird dann noch für die Person, die jetzt zuhört, nochmal durch ein nächstes Medium durchgespiegelt quasi zu dem geschickt. Das heißt, wir sind nicht real jetzt bei der Person, die das hört im Ohr, sondern es ist durch zwei Medien quasi gefiltert. Und diese Filterung macht es wahrscheinlich einfacher, auch Hass hinauszuschicken. Aber natürlich ist es auch verletzend, macht auch Angst. Eine Freundin wird gerade gestalkt, die hat real Angst und kann es nirgendwo anzeigen. Also sie hat es angezeigt, kein Gericht nimmt es an, weil ja nichts passiert ist. Das heißt, man muss es total ernst nehmen, man muss auch den digitalen Raum viel, viel mehr mit Gesetzen auch schützen. Und trotzdem ist natürlich Gewalt auf der Straße oder eine Vergewaltigung nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, das ist so wie bei verschiedenen Arten der Gewalt, dass man sie gar nicht gegeneinander spielen sollte. Wenn ich einem Kind gegenüber gewalttätig bin, ist es was anderes als einer älteren Dame. Aber was soll die Unterscheidung? Beides ist falsch.
Ja. Wie kann man sich dagegen, also hast jetzt als Beispiel genannt, die Anzeige ist eine Möglichkeit. Gesetze müsste es mehr geben. Wie kriegen wir denn diesen digitalen Raum, kriegen wir den jemals, haben wir den zum Beispiel verloren, den als Safe Space für Menschen?
Für mich ist der digitale Raum kein Safe Space, den gibt es ja gar nicht.
Das ist so traurig. Als jemand, der 1993 angefangen hat, mit dem digitalen Räumen zu bewegen, das war mal ein Safe Space. Das ist so krass. Das war wirklich mal ein Ort.
Aber ein Raum, in dem Menschen sind, ist nicht safe. In dem auch noch Männer sind, selbst bei Chaos Computer Club, die sind doch nicht alle nett miteinander. Also so, vielleicht sind sie es. Aber ich glaube, es gibt keine komplett sicheren Räume, sondern es gibt Möglichkeiten, Räume zu schaffen, die sicherer sind als andere. So. Aber die Frage ist ja auch, woher kommt so eine ganze Gewaltbereitschaft und diese ganze Angst? Und ich glaube, da auch noch mehr zu gucken, dass wir das gar nicht so weit kommen lassen, das ist noch wichtiger, als nur immer davon zu erzählen. Und da auch noch mehr hinzugucken, wo das nicht passiert und wo die anderen Geschichten sind, wo jemand sich nicht für die Gewalt entschieden hat, obwohl er aus einem, so viele Menschen zum Beispiel mit Fluchterfahrung erleben, Flucht und Gewalt, kommen dann in ein anderes Land und sind dann keine Gewalttäter. Das ist doch eigentlich unlogisch so, sondern die entscheiden sich alle dagegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wir hatten nur Männer, die im Krieg waren und Frauen, die hier in Berlin Bombenhagel erlebt haben. Und die sind auch nicht alle zu Mördern danach geworden, sondern die haben zum Beispiel aufgehört, Mörder zu sein. Sofort von einem Tag auf den anderen nach einem Regimewechsel. Wir haben eine Auflösung von DDR zu BRD und plötzlich ändert sich was und dann ändern sich die Gesetze und die Menschen ändern sich auch wieder. Und wir haben während Corona erlebt, dass von heute auf morgen Spielplätze geschlossen sind und dass es verboten ist, zu schaukeln. Und danach war es wieder erlaubt. Also ich glaube, wir sind sehr flexibel als Menschen, uns immer wieder den ersten Sachen anzupassen, egal in welchem Bereich.
Es ist erstaunlich, dass wir dann so große Schwierigkeiten haben, uns anzupassen an, wir gehen mal freundlicher miteinander um. Dass das so viel Kampf und so viel Aktivismus benötigt, um dafür zu kämpfen, Frauen nicht umzubringen, Frauen nicht zu schlagen, Frauen nicht zu unterdrücken. Das ist dann schon auch erstaunlich. wenn man sich daran gewöhnen kann, zu schaukeln. So.
Genau.
Ja.
Man kann sich viel dran gewöhnen und ich glaube, es geht darum, einfach nochmal zu gucken, wo ist so der Kern dieser Kultur? Also wo kommen denn diese Bilder eigentlich her, dass das so ist?
Gibt es so eine fiese Frage, die man so Männern stellen kann und sagen kann, guck mal in dich rein? Hast du so eine Frage? Es gibt so, zum Beispiel, wenn man Therapien macht, dann kriegt man ja oft so Fragen zu eigenen Familienkonstellationen gestellt, die oft sehr präzise sind. So eine Frage, wo man dann 3 Wochen lang drüber nachdenkt und ganz viel versteht. Gibt es so eine Frage, die man jetzt den Hörern dieses Podcast mal mitgeben kann? Sagt, denk mal genau darüber nach.
Ja, zum Beispiel, wo hast du selber dich übergriffig verhalten? Und ich zum Beispiel habe, glaube ich, also wenige Male einen Mann beim Sex zum Beispiel nach seinem Einverständnis gefragt oder auch nach Handlungen gefragt, ob die jetzt okay sind. Das bin ich gar nicht gewöhnt, das mache ich ganz wenig.
Also du als Frau fragst
ja, genau,
um Konsens,
also zum Beispiel,
umgekehrt, so in
genau.
Die andere Richtung. Ja.
Also das habe ich zum Beispiel ganz selten gemacht. Also wo hat man selber auch mal Grenzen beim anderen überschritten? Also wo tue ich das auch in Beziehungen zum Beispiel, in Liebesbeziehungen oder so, wo werde ich letztlich auch übergriffig und gewalttätig auf meine Art so? Oder wo bin ich fies zu jemandem, der mit mir arbeitet, weil ich es kann oder so? Also erstmal ein bisschen gucken, wo überschreite ich eigentlich selber so die Grenzen? Und ich glaube, da haben wir alle Punkte. Und wenn es das Gemeine ist, quasi bei der Verspätung in der Bahn, sich da im Ton zu vergreifen, da geht es eigentlich los, weil man nie das Recht hat. Ich habe das nicht Kindern gegenüber, ich habe das nicht Fremden gegenüber, ich habe das nicht meinem Partnerperson gegenüber. Wo fangen wir denn selber an, so einen Samen der Gewalt zu sehen? Und auch, wo holen wir uns diese Bilder ständig her? Also ich würde zum Beispiel allen empfehlen, nicht Tatort zu gucken, weil das ein Replizieren von Gewalt von Männern an Frauen ist, wo ich einfach hoffe, dass meine Gebührengelder dafür nicht mehr ausgegeben werden, weil das eben auch den Statistiken wieder nicht so entspricht, sondern Gewalt von Männern ist vor allen Dingen anderen Männern gegenüber. Das ist auch falsch erzählt. Es ist nicht so, dass ununterbrochen, wenn ich nachts joggen gehe, jemand aus dem Gebüsch springt. Das ist eine Angst, die mir erzählt wird als junges Mädchen oder als Frau, die so aber auch nicht stimmt. Die möchte ich mir auch nicht immer so erzählen lassen. Sondern es geht auch um ein exaktes Wiedergeben von Beziehungsdynamiken, auf die man sich vielleicht auch zum Teil eingelassen hat und wo man dann zugestimmt hat, bei einer Hochzeit in weiß zu erscheinen und sich nach hinten kippen zu lassen und in total seltsamen Posen fotografieren zu lassen, die jetzt nicht direkt auf gleicher Augenhöhe scheinen auf den Bildern. So, vielleicht ist es auch ein Gesamtpaket, dem wir alle zustimmen und vielleicht ein bisschen weniger zustimmen sollten.
Ich finde es spannend, wenn man mit dir spricht, dass man so eine ganz andere Definition von Gewalt bekommt, weil das weiße Kleid ist ja eigentlich eine gewaltvolle Geste.
In meinem Erleben ist es das, weil es quasi von der einen Person was ganz anderes erwartet als von der anderen, zum Beispiel sowas wie angebliche Jungfräulichkeit. Und da geht dann schon so eine Schieflage so ein bisschen los, dass auch eine Person, alle bringen unterschiedliche Dinge in eine Beziehung ein, aber dass die eine schon zum Beispiel sexuell was anderes einbringt als die andere. Und das ist ja nicht so. Also wir bringen alle einen kruden Mix an seltsamen, lustigen Sachen mit, wenn wir uns begegnen. Aber das ist nicht geschlechtsspezifisch, was man da so dabei hat.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Thilo.
Ich überlege gerade, ich finde das interessant, dieses Thema zu besprechen, ist nicht einfach, aber ich fand es sehr gut, mit darüber so zu reden, wie man darüber spricht. Und ich frage mich, wie können wir mehr von diesen Dialogen haben, ohne die Angst zu haben, etwas Falsches zu sagen, etwas Falsches zu fragen, etwas Falsches zu machen? Das bezieht sich ein bisschen auf die Eingangsfrage, so wie kriegen wir das hin, dass noch mehr Menschen sich damit beschäftigen? Und ich glaube, dieses Gespräch war ein ganz gutes Beispiel dafür. Vielleicht kann man auch mal eine falsche Frage stellen oder ängstlich sein bei dem Stellen einer Frage. Wie vermittelt man das den Leuten, dass sie falsche Fragen stellen dürfen und ängstlich sein dürfen bei diesem Thema? Wie kriegen wir das hin?
Alle bauen die ganze Zeit Mist und alle machen was falsch und dürfen sich entwickeln. Und was ich heute sage, ist vielleicht in 3 Jahren Quatsch. Vielleicht habe ich heute falsche Zahlen gesagt. Also den Mut zum Fehler und auch so auch zu verzeihen, zu vergeben, nicht durchzudrehen zwischendurch sofort, nicht sofort alarmiert zu wirken, sondern einfach so ein bisschen näher beieinander zu sein. Das ist doch eigentlich das, worum es gehen sollte. So.
Ja, vielen Dank. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.